herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten. Heute mit einer Kennst du das schon Folge zu einem Familienspiel, das momentan bei mir fast täglich aus dem Regal gezogen wird. Und für diese Folge bin ich mal ganz weit zurückgegangen in die Anfänge unseres Kuschelpodcasts hier und habe die liebe Biene aus der Nähe von Hamburg wieder hier eingeladen. Denn Biene, du warst die Person, die in unserer zweiten Folge über Spiele gesprochen hat, für die wir nachts um 4 Uhr aufstehen wollen würden. Und endlich ist es wieder soweit, dass wir beide zusammen ein bisschen podcasten dürfen. Hallo, wie geht's dir?
Moin, ich freue mich mega, dass ich wieder dabei sein kann. Und ich find das ganz toll, dass ihr da an mich gedacht habt. Na klar, wenn ihr ruft, dann bin ich da.
Oh, wie herzenslieb. Du hast ja quasi als Vorbereitung auf diesen Podcast gerade eben noch in der Küche kräftig gewerkelt und dich noch so richtig verausgabt, sodass dein Körper jetzt ausgepowert ist und du dich jetzt ganz auf das Quatschen mit dir fokussieren kannst. Danke dafür. Ja. Wir reden heute über Cities. Und ich habe ja gerade schon gesagt, du kommst aus der Nähe von Hamburg, eigentlich auch eine Stadt, die es verdient hätte, bei diesem Spiel dabei zu sein.
Total.
Aber da reden wir gleich am Ende vielleicht noch ein bisschen drüber, welche Städte wir vermissen. Magst du dann einfach mal sagen, was Cities ist und wo du es zum letzten Mal gespielt hast?
Ja, sehr gerne. Also, Cities ist ein typisches Städteaufbauspiel. Vielleicht doch nicht ganz so typisch, denn es hat auch einen Worker-Placement-Anteil dabei. Wir versuchen als Entwickler neue Stadtteile für große berühmte Städte zu planen und zu bauen und können unsere Stadt quasi durch Plättchen vor uns aufbauen, und da dürfen natürlich auch Parks und Seen und wie nennt man das denn jetzt?
Statuen.
Statuen. Ich wollte ein anderes Wort sagen, aber Statuen heißt es tatsächlich im Spiel. Genau, aufbauen. Sehenswürdigkeiten, wollte ich sagen.
Ja, und dann baut man eben aus Plättchen ein 3x3 Raster aus. Raster ist momentan der heiße Scheiß. Und auf dieses Raster baut man dann eben, ja, kann man schon sagen, Wolkenkratzer. Also auf jeden Fall farbige Gebäude.
Ja.
Denn die Plätze, die auf diesen Rastern drauf sind, die haben eben auch rote, blaue, grüne oder gelbe Bauplätze. Und da baut man eben die Gebäude drauf. Die dürfen 1, 2, 3 oder 4 Teile groß sein. Und das müsst ihr euch wirklich so vorstellen, dass das solche Kunststoffgeschosse sind, die man übereinander stapelt. Und dann entsteht so langsam tatsächlich in die Höhe ein kleines Stadtportfolio.
Genau. Und man muss gleich dazu sagen, dass das Material hervorragend ist und diese kleinen Häuschen und Geschosse wirklich toll aufeinander passen, und es ist nichts wackelig, es passt einfach total schön zusammen.
Ja, und wenn ihr euch erinnert, lang ist's her, da gab es mal ein Brettspiel, das hieß Manhattan, das hatte einen ähnlichen Mechanismus. Da hat man auch solche Kunststoffteile übereinander gesetzt, und das war auch so mein erster Gedanke, als ich Cities gesehen habe. Aber die beiden Spiele haben lediglich diesen Aufbaumechanismus gemeinsam, ansonsten sind sie sehr, sehr unterschiedlich. Biene, wir bleiben mal bei dem, was passiert, wenn man eine Runde vorbereitet. Wir haben ja schon gesagt, es gibt diese Bauklötze, die vorbereitet werden. Dann hast du schon gesagt, es gibt diese Denkmäler und gleichzeitig eben auch für die Parks und für die Wasserflächen solche Verschönerungen. Das ist so ein kleiner Set-Collection-Moment. Da sammelt man unterschiedliche Plättchen, die man dann in Parks und in die Wasserflächen einbauen kann. Und je mehr unterschiedliche man hat, desto mehr bekommt man. Dann bleiben aber noch zwei Reihen übrig. Was wird dort aufgelegt?
Da werden die Städteplättchen, also größere Plättchen mit Rastern hingelegt, wo man dann nachher die Verschönerung rauflegen darf. Und da ist dann immer drauf zu achten, es gibt halt Wasseranteil, es gibt Parkanteil und es gibt Anteile für diese schönen Häuser und die Geschosse. Und dann gibt es zusätzlich noch eine Reihe, da kann man Auftragskarten erwerben. Da soll man dann, wie du schon eigentlich sagtest, ein bisschen auf Set Collection achten. Man achtet aber auch darauf, dass man zum Beispiel die meisten Häuser in einer bestimmten Höhe hat und so weiter, oder in bestimmten Farben, in bestimmten Mustern legt. Und ein ganz großer Anteil ist natürlich die eigentliche Stadt. Davon gibt es verschiedene Pläne, die man in das Spielbrett mit einbaut. Und so ist das Spiel, hat das Spiel natürlich auch einen großen Wiederspielreiz, denn es gibt viele Städte. Ich weiß es gar nicht genau, wie viele Pläne.
Ich glaube, ich habe 8 in Erinnerung.
8, ne? Ja, genau.
Rio de Janeiro, New York. Ich habe schon in Venedig gebaut.
Sydney.
Ja, genau.
Gibt's noch.
Also internationale Städte.
Genau. Madrid, glaube ich, auch.
Barcelona.
Und Barcelona war es, Barcelona. Ja, stimmt, Barcelona. Genau, und auf diesen Städteplättchen, die man noch in das Brettspiel einlegen kann, auch sehr schön gemacht, finde ich, ist extra so eine Aussparung, da stehen dann auch nochmal Aufgaben drauf. Und da geht es quasi so ein bisschen um ein kleines Wettrennen. Wer diese Aufgaben zuerst in seinen Stadtteil integriert hat, der bekommt auch die meisten Punkte.
Ja, und damit sind wir auch für mich bei einer dieser Stärken dieses Spiels, nämlich es ist nicht vorher klar, wofür es denn Punkte gibt. Klar ist es, dass gewisse Städte gewisse Anforderungen an dich stellen. In Venedig habe ich jetzt zum Beispiel im Kopf, dass du eine Wasserlinie von links nach rechts durch deinen Stadtbezirk haben möchtest. In New York habe ich in Erinnerung, dass du deine Plättchen so anlegen möchtest, dass du quasi zwei gerade ausgerichtete Reihen oder Linien von Bauplätzen hast. In Barcelona ist es zum Beispiel so, dass deine Parks und deine Wasserfelder besonders aufgewertet sein müssen. Das ist also von Stadt zu Stadt unterschiedlich und jede Stadt fühlt sich für mich auch ein bisschen anders an, wenn man sie spielt. Der eigentliche Clou ist allerdings, dass du dir über die oberste Auslage, nämlich deine Punktewertung, sehr individuell zusammenstellen kannst. Also je nachdem, was du bekommst, was du dir nimmst, wirst du deine strategische und taktische Ausrichtung ganz, ganz unterschiedlich machen können. Wenn du zum Beispiel Karten hast, bei denen du besonders belohnt wirst dafür, dass du Gebäude baust, die nur zwei Etagen groß sind und dann vielleicht dir noch zum Glück eine Karte ergattern kannst, wo du noch belohnt wirst für grüne Gebäude, die zwei Etagen groß sind, dann wirst du gezielt darauf spielen. Und gleichzeitig gucke ich natürlich auch, naja, Biene, was baust denn du? Oh, du bist dabei, eine große Wasserfläche zu bauen. Da liegt jetzt allerdings eine Karte, die dir ermöglichen würde, für deine größten Wasserflächen dann auch Punkte zu bekommen. Dann kann es schon mal sein, dass ich also wirklich auch ganz gönnerhaft rüberschaue und sie dir entweder liegen lasse oder ganz maliziös rüberschaue und mir denke, nee, die kriegst du nicht, die bringt mir zwar nichts, aber du kriegst sie auch nicht.
Oha, Olli, ob ich mit dir mal City spielen will, ich weiß ja nicht.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich bei Cities sehr gerne nach links und nach rechts schaue. Und dann sind wir bei diesem sehr interessanten Auswahlmechanismus. Du hast am Anfang gesagt, es ist ein Worker-Placer-Mechanismus. Da kann man sich drüber streiten. Der Fabian von Better Late Than Never sagt zum Beispiel, nee, das entspricht gar nicht so dieser Idee eines Worker-Placement-Mechanismus. Aber es ist ganz egal, wir setzen eben unsere Arbeiter ein, um quasi in einer Reihe etwas für uns zu beanspruchen. Und damit sind wir auch schon wieder bei dieser Besonderheit. Ich darf nämlich pro Reihe wirklich nur mir eine Sache nehmen. Also ich darf mir einmal eine Punktebewertung nehmen. Ich darf mir einmal ein Baugrundstück nehmen. Ich darf mir einmal die ausliegenden Bauteile nehmen und ich darf mir einmal die Verschönerungen nehmen, aber nicht zweimal. Und das heißt, ich muss wirklich ganz gezielt gucken, was ist für mich jetzt momentan in dieser Runde richtig gut und euch allerdings was überlassen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass ich vielleicht in der einen oder anderen entscheidenden Runde als erste Person dran bin und mir etwas nehmen darf. Und damit haben wir auch so einen Wettbewerbs- oder Wettkampfcharakter darin, wer wann dran ist. Das gefällt mir bei Cities richtig, richtig, richtig gut. Je nachdem, mit wie vielen Personen man spielt, zu zweit, zu dritt oder zu viert, spielt man 8 Runden. Im Zwei-Personen-Spiel geht es ein wenig schneller, weil man sich mehr aussuchen darf. Ja, und dann wird eben abgerechnet und dann weiß man auch, mit wie vielen Punkten man gewonnen oder verloren hat. Biene, was würdest du sagen, wie lange dauert so eine Runde? Cities bei euch, wenn ihr sie spielt?
Ich habe sie tatsächlich bisher nur zu zweit gespielt. Deswegen gab es ja auch nur 4 Runden und jeder durfte immer 2 Worker in jede Reihe legen. Und wir haben immer so, ja, halbe Stunde, 40 Minuten gespielt. Also es passt schon mit der Angabe auf dem Karton, glaube ich, ganz gut zusammen. Bei mehr Spielern wahrscheinlich 45 Minuten, oder?
Ja, da räumt man den anderen einfach so ein bisschen Zeit ein. Aber das Spiel hat eine ganz besonders große Dynamik, denn eigentlich, sobald du in der Reihe bist, weißt du genau, was du machen wirst, weil du hast eben nur 1, 2, 3 oder 4 Möglichkeiten und manchmal reduzieren sich die Möglichkeiten auch, wenn du in einer Reihe dann relativ spät dran bist. Insofern, also das passt schon ganz gut. Bleiben wir mal gerade bei den harten Fakten. Biene, 2 bis 4 Personen haben wir schon gesagt. 45 Minuten ruft das Spiel für sich auf. Ich glaube, zu zweit geht das durchaus schneller. Das ist auch eine Erfahrung, die meine Frau und ich miteinander gemacht haben. Und das Ganze für Personen ab 10 Jahren. Das denke ich auch ist realistisch.
Genau.
Hast du im Blick, wer die beiden Autoren sind, die dieses Spiel gemacht haben, die beiden Designer?
Genau. Ein ganz großer, den wir auch schon sehr, sehr oft gehört haben und sehr oft gespielt haben, ist natürlich Phil Walker Harding. Und Steve Finn, der mir jetzt so nichts sagt und ich bin auch nicht weiter vorbereitet, aber vielleicht kannst du da was zu sagen. Aber vorher möchte ich natürlich auch noch den Illustrator Jorge Tabanera noch erwähnen, der ein ganz, ganz wunderschönes Cover gemacht hat, finde ich. Und auch der Rest ist wirklich schön. Also gefällt mir gut. Und wenn man das Cover sieht, hat man auch gleich Lust, die Städte zu erobern und das Spiel zu spielen.
Ich sag dir mal gerade etwas zu dem zweiten Namen, Steve Finn. Der war mir nämlich auch gänzlich unbekannt. Und ich habe dann mal über die Boardgame-Geek-Seite da so nachgeguckt. Und dann fällt mir auf, wow, der Typ hat ja zwei Spiele gemacht, die bei mir in dem Regal der schönen Spiele stehen. Denn zum einen hat er mitgearbeitet.
Auch ein Regal der hässlichen.
Ja, also ich habe ganz viele Regale, aber ich habe tatsächlich so hier direkt über dem Mikrofon ist ein kleines Holzregal, also mehrere kleine Holzregale, aber in einem sind die besonders schönen Spiele drin. Und da steht nämlich Kräutergarten, das von Stephen gemacht wurde, und Sunset Over Water, auch ein Kartenanlegespiel, das ich mir damals organisiert habe, weil Beth Sobel das Ganze illustriert hat. Ja, und da hat er auch mitgewirkt. Und plötzlich habe ich gesehen bei Boardgame Geek, der Mensch hat über 100 Einträge und hat so ein paar gezielte Projekte und ist eigentlich ein Autor, der vollkommen in seiner Bekanntheit an mir vorbeigegangen ist. Mit Cities wird sich das ändern, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Die beiden von dir genannten Spiele kenne ich auch. Kräutergarten habe ich nicht gespielt, aber Sunset Over Water. Ne?
Genau, zwei sehr schöne Kartenanlegespiele, die sich auf jeden Fall lohnen.
Ja,
du hast gerade eben schon gesagt, dir gefällt das Material so gut. Wenn man da so reinguckt, dann hat man einen großen Beutel, in dem diese Kunststoffteile drin sind. Das Spielmaterial selbst, das man hat, sind so ganz knallige, angenehme Farben. Die Materialien sind aus Holz und die Spielpläne sind doppelseitig, so dass man also insgesamt 8 Städte hat, die sich auf solche 4 Stadtpläne verteilen. Und auch die Bauplankarten, die man selber vor sich auspuzzelt, sind ganz dicke Pappe und es ist richtig gut und wertig. Und man hat das Gefühl, man baut ein tolles Spiel auf den Tisch, das noch dazu wahnsinnig viel Freude macht.
Ganz genau, da kann ich dir nur so zustimmen. Also wirklich, ich finde ja auch diesen großen Beutel, wo dann die Plastikhausteile reinkommen, das finde ich so toll, das macht so tolle Geräusche, wenn man dann seine Häuser rauszieht, um die wieder auf das Spielbrett zu stellen. Es hört sich toll an, das fühlt sich toll an. Also die Haptik ist auch wieder wundervoll einfach.
Ja, das klimpert so total schön und klackert, wenn man da so reingreift. Eine Stärke des Spiels hat sich für uns herauskristallisiert, die eigentlich das Spiel gar nicht intendiert. Denn man muss ja von Runde zu Runde das Spiel nochmal vorbereiten. Das heißt, wenn alle etwas genommen haben, gehen wir jetzt mal von 4 Personen aus, dann ist der Spielplan erstmal total leer. Und dann muss er erst nochmal aufgefüllt werden. Wenn das eine Person macht, dann dauert das richtig ewig zählang, weil 4 Reihen wieder vorbereitet werden müssen. Und die einen müssen diese Kunststoffhäuser eingesetzt werden, die andere die Plättchen eingelegt werden, die andere die großen Plättchen und ganz am Schluss noch die Karten aufgelegt werden. Aber im Spiel bekommt das eine ganz besondere Dynamik, dass jede Person, die mitspielt, sagt, ja komm, ich mach das. Und das drückt gleichzeitig auch das aus, was dieses Spiel mir schenkt. Nämlich eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Vorfreude auf meinen nächsten Zug, ein unglaubliches belohnendes Gefühl, wenn ich was gemacht habe. Ich habe gar nicht das Gefühl oder ich bekomme gar nicht diesen Moment, wo ich sage, boah, jetzt hänge ich aber oder jetzt läuft's gerade nicht gut, sondern irgendwas ist immer gut. Und wenn es nicht so super gut ist, dann ist es für irgendwas anderes nochmal gut. Und wenn ich dir zur Not halt auch etwas weggenommen habe. Ist also auch ein Spiel, das man nicht nur zusammen spielt, sondern auch zusammen managt. Und das ist einfach, das ist Cities. Das ist einfach richtig, richtig stark.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und das haben wir auch im Zweispielerspielen immer so gemacht, dass wir zusammen aufbauen. Also, ne? Oder auch so einer grabbelt die Häuser aus dem Sack, legt sie hin, der andere baut sie dann da auf die richtigen Stellen auf und ja, es macht total viel Spaß.
Bleiben wir mal bei dem großen Namen, das ist ja schon gesagt, Phil Walker Harding ist einer der etablierten Spieledesigner. Gibt es Spiele von ihm, die du besonders gern magst? Und ich erweitere mal die Frage, gibt es Spiele, an die dich Cities erinnern? Vielleicht aus seiner Hand oder vielleicht auch andere Spiele, die du gerne magst?
Na, da hast du mich jetzt ja erwischt, ne? Das müssen wir gleich nochmal neu aufnehmen. Tatsächlich ist es ja so, dass Phil Walker Harding viele Puzzlespiele macht. Also Bärenpark hat er ja gemacht. Hat er auch Parks gemacht?
Nee, Parks ist von jemand anderem. Aber Phil Walker Harding hat zum Beispiel noch so Spiele gemacht wie Llama Land. Er hat noch so Spiele gemacht wie Hexenhaus. Also da ist ein ganz starker Puzzlemechanismus
genau,
immer hinten dran.
Ja, und ich muss leider dazu sagen, dass ich solche Spiele ganz oft meide, weil ich nicht so gut klarkomme mit räumlichen Sehen. Das heißt, wenn das diese Tetris-Teile sind, ist das für mich immer total schwer und anstrengend. Ich muss die dann immer nehmen und erst anhalten. Und das ist dann so im Spielfluss so ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele von ihm gespielt. Aber bei Cities ist das für mich viel, viel einfacher. weil es sind quadratische Teile, die ich zusammenbauen muss. Und ich muss in die Höhe bauen, also einen Turm. Und dann komme ich besser klar tatsächlich.
Das ist witzig, dass du das sagst. Ich habe nämlich noch eine andere liebe Freundin, Marika, die winkt auch immer nur ab, wenn ich ihr sage, hier, ich habe ein Puzzlespiel mit solchen Tetris-Teilen. Dann sagt die, okay, fort, ich will das nicht spielen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Also tatsächlich gibt es da so eine Disposition, wo man sagen kann, das fällt dir leichter oder es fällt dir schwerer.
Genau, auf jeden Fall. Also auch als Ergotherapeutin habe ich ja viel mit diesem Thema zu tun. Und ich habe mir ein bisschen so die Aufgabe für mich selber gestellt, dass ich jetzt mehr solche Spiele spielen möchte, damit ich das auch beübe. Was ich mit meinen Klienten mache, mache ich jetzt mit mir selber auch. Gerade Phil Walker-Harding hat ja viele von diesen Spielen gemacht und alle sind sehr gut angekommen in meinen Spielegruppen. Jetzt werde ich das auch tun. Ich kann ja auch Planet Unknown spielen und mag das Spiel sehr gerne.
Und damit haben wir auch nochmal eine Referenz. Stellt euch vor, ihr habt weniger Leisten, auf denen ihr schubst, aber diese ähnliche Puzzlei, dann seid ihr mit Planet Unknown und Cities in einer ähnlichen Kategorie unterwegs. Man muss eben halt anbauen, optimieren, gut planen. Das sind zwei Spiele, die sich so ähnlich anfühlen, auch was so dieses Belohnende angeht. Du hast gerade nochmal einen Verweis gemacht auf deine Arbeit als Ergotherapeutin. Gibt es momentan ein Spiel, von dem du sagen würdest, wow, seitdem das auf dem Markt ist, benutze ich das total gern für meine Arbeit?
Ja, definitiv. Und das ist Krakel-Orakel. Dieses Spiel ist im Moment eins meiner absoluten Lieblingsspiele, nicht nur in der Ergotherapie, sondern auch privat. Und ich hoffe, es wird wenigstens für Spiel des Jahres nominiert. Ich wünsche es natürlich, dass es Spiel des Jahres wird, aber gut, das ist jetzt, da könnten wir noch einen Podcast draus machen. Und ich nutze das tatsächlich in der Ergotherapie. Ich habe viel mit psychisch erkrankten Menschen zu tun, viele mit einem ganz, ganz niedrigen Selbstbewusstsein oder aber auch Selbstwert. Und bei Krakel Orakel ist es ja so, es ist ja ein Zeichenspiel und wir zeichnen aber nicht einfach so freihändig los und machen mal ein schönes Bild, denn das ist meistens das Problem, dass die Leute Angst vorhaben. Ich muss zeichnen können. Bei Krakel Orakel musst du ganz viel Fantasie haben. Und das fällt auch vielen Menschen erstmal ganz schwer, aber da können die sich viel, viel leichter drauf einlassen. Und es gibt ganz tolle Momente, wo die Leute dann, wenn so ein bisschen der Knoten geplatzt ist, wenn die da ihre richtigen Linien finden, dann malen die drauf los und haben ein ganz tolles Erfolgserlebnis. Auch wenn das Bild total lustig und crazy aussieht, aber wir gewinnen das Spiel ja zusammen, indem wir die Kunstwerke dann richtig erraten. Also es ist ganz toll, auch für meine Klienten.
Und jetzt scheint nochmal hier die Sonne über dem Saarland, dass auch dir Krakel Orakel so gut gefällt. Ich bin ein Riesenfan dieses Spiels und habe so viel Freude und habe es gerade vorgestern noch einmal gespielt an einem regnerischen Tag mit 6 Personen. Und danach ist einfach ganz egal, wie deine Laune vorne dran war, bei Krakel Orakel ist es danach richtig gut.
Ja.
Ich durfte auch mit Fabian und Daphne von Better Late Than Never über Krakel Orakel und auch über Cities ein bisschen sprechen. Und da habe ich das auch nochmal zum Ausdruck gebracht, wie toll dieses Spiel ist. Und jetzt bringst du nochmal eine neue Facette rein, nämlich das ganz gezielte Spiel im medizinisch-therapeutischen Einsatz.
Ja,
boah,
ja.
Krakel Orakel ist die Musterlösung für alles, oder?
Ja, also deswegen, also alle, die vielleicht von der Jury zuhören, Spiel des Jahres, Krakel Orakel sehe ich ganz weit vorne, weil das ist ein so gute Laune-Spiel und es haben schon mehrfach Partyspiele es nach oben gebracht. Krakel Orakel ganz weit vorne.
Dann haben wir ja heute über zwei ganz tolle Spiele gesprochen. Für mich ist nämlich auch Cities ein ganz heißer Anwärter auf den roten Pöppel zum Spiel des Jahres 2025. Würde mich wundern, wenn dieses Spiel nicht auch in der Jury heiß diskutiert werden würde, in die eine oder in die andere Richtung. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was dann im Mai und dann im Juni oder im Juli spätestens dann an Informationen auf uns einprasseln werden, wenn es darum geht, welche Spiele sich in diesem Jahr besonders hervortun.
Genau, das tun wir. Und ich bin wieder ganz, ganz, ganz aufgeregt.
Biene, damals, als wir die Folge mit dir aufgenommen haben, da haben wir noch nicht die Kategorie gehabt, über Brettspielträume zu sprechen. Das möchte ich jetzt gerne mit dir nachholen. Biene, wenn du dir vorstellen könntest, du dürftest dir einen Brettspieltraum erfüllen, ganz egal, wie crazy, wie abgefahren, wie unrealistisch oder wie realistisch. Oder mit JD wieder im Würfel und Zucker abzuhängen. Es ist vollkommen egal. Das ist dein persönlicher Traum, den du dir erfüllen dürftest.
Ja, also ne, also mit JD möchte ich erstmal auch spielen. Den habe ich ja leider nur kurz getroffen, was auch schon eine ganz tolle Überraschung war. Ich laufe durchs Würfel und zucke auf einmal, sagt einer, hey Biene, das kommt ja sehr, sehr oft vor, aber nicht, dass dann auf einmal ein JD da sitzt mit seiner entzückenden Freundin. Und habe mich total gefreut. Also das ist natürlich, das gehört natürlich dazu. Und dass ich natürlich auch endlich dich persönlich kennenlerne. Aber nochmal zu der Frage. Also erstmal ist es grundsätzlich so, dass ich möchte, dass mehr Leute an die Brettspiele kommen. Das läuft aber, glaube ich, zurzeit wirklich gut, dass mehr Menschen neumodisch hört sich auch echt blöd, ja, ne? Moderne Brettspiele kennenlernen und die Facetten der Brettspiele kennenlernen. Ich glaube, wir sind da auch schon total auf einem total guten Weg. Ich glaube, ich möchte in der Zukunft einfach noch mehr moderne Brettspiele auch in die Therapie mitnehmen. Und ja, ich glaube, ich hätte auch richtig Lust, so ein bisschen redaktionelle Arbeit zu machen in einem Verlag. Da hätte ich schon, glaube ich, Lust drauf. Aber ich glaube, das kriege ich zeitlich nicht hin. Denn ich liebe meinen Beruf als Ergotherapeutin so sehr, da möchte ich auch nicht von weg. Aber so der Gedanke, so in so einen Verlag reinzuschnuppern, das ist schon ganz interessant.
Ja, liebe Verlage, wenn ihr das hört, ihr wisst, hier habt ihr eine Frau, die nicht auf die Schnauze gefallen ist, die sich gut in der Brettspielwelt auskennt und vielleicht durch deinen ganz besonderen Blick auf das ergotherapeutische Spielen eine ganz neue Facette in diesem Beruf mit reinbringen könnte.
Wer weiß.
Biene, es war mir ein inneres Blumenpflücken und ich muss mir jetzt mal ganz kräftig den Mund zuhalten, wenn ich weiterrede. Vielleicht gibt es ja schon die Möglichkeit, dass wir uns bald sehen, aber ich darf noch nicht drüber sprechen. JD, der Waschbär und ich, wir haben da etwas vor, vielleicht im Januar 2026, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Aber hier hast du es zuerst gehört und vielleicht verrate ich es dir nachher, wenn wir nicht mehr online sind.
Okay, ich bin sehr gespannt. Vielen, vielen Dank für den kleinen Hinweis.
Ach, herrlich. Lass uns am Schluss den Wumms machen, oder?
Den Bums.
3, 2, 1,
Wumms.
Dankeschön.
Bitte.
Also, pass auf, was ich...